Man muss heute nicht mehr alles selbst bauen. Es gibt super Lösungen, es gibt kompetente Marktbegleiter, wo man die Lösung optimal kombinieren kann. Das aber fordert aber auch eine Offenheit in der Anbindung. Das heißt, dort wird mehr Wert drauf gelegt, dass dein System einfach entsprechend offen ist und die anderen Systeme anbinden kann. Schnittstellen ist jetzt kein Unwort mehr, um es mal so zu sagen. Der letzte Punkt ist so der Trend zur Einfachheit der Anwendung. Früher war es so, man hat die Masken vollgepumpt und hat dort irgendwie noch weitere Features reingemacht. Und heute ist eher das Gegenteil der Fall, wo man sagt, man will eigentlich keine überladenen Oberflächen mehr. Man löst das heute unter UX-Gesichtspunkten. Das heißt, man optimiert nicht nur die Oberfläche, sondern auch den Prozess hinten dran. Man fragt sich, was will der Anwender eigentlich erreichen? Ich bin speziell beim Virtual Commerce etwas skeptisch. Und ich sage, der Gesamttrend geht auch irgendwo hin im Handel wieder. Also wenn du mit unseren Kunden redest, dann wieder zur Einfachheit und zum stationären Handel. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, also wird viel geredet drüber. Könnte sein, dass der Trend der Zukunft, ich glaube so nicht ganz, dass da was passiert, so in dieser Schiene.
Dann gibt es ja auch noch so E-Com-Trends wie Live-Shopping, Virtual Commerce, Quick Delivery. Wie integriert ihr solche Themen in eure Lösungen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Mein heutiger Gast ist Florian Bernauer, CEO Bison Group, unser Supporter des Monats Juni. Die Bison Group ist Experte für innovative ERP- und Softwarelösungen im Handel. Mit Bison Smart Retail und 40 Jahren Branchen-Know-how kreieren die über 350 Bison-Mitarbeitenden ein integriertes, skalierbares Ecosystem, das die gesamten Geschäftsprozesse nahtlos digitalisiert, vom Zentraleinkauf bis zum Online-Verkauf. Zu den über 1200 Kunden gehören sowohl große filialisierte Einzelhändler, aber auch KMU arbeiten mit Bisons Lösungen. Ich spreche mit Florian über veränderte Kundenanforderungen in den letzten zwei Jahrzehnten, die Rolle von KI und den Unterschied zwischen dem Handel in Deutschland und der Schweiz. Außerdem freue ich mich über Insights zu der Regio Goods App, einer Lösung, die die Zusammenarbeit zwischen lokalen Lieferanten und Filialen lukrativ macht. Hallo Florian, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, hallo Caro. Besten Dank, ich freue mich.
Lass uns mit drei schnellen Fragen zum Einstieg anfangen. Aus der Pfalz in die Schweiz zu ziehen ist?
Eine Bereicherung. Warum? Ich bin in meiner Heimat in der Pfalz, bin ich verbunden, nach wie vor noch. Die Weine, die Weinstraße hauptsächlich, das Essen und die Kultur. Und das habe ich jetzt aber auch in der Zentralschweiz, da wohne ich jetzt schon seit 6 Jahren. In einem Stöckli auf einem Bauernhof, sehr idyllisch und ländlich.
Okay.
Und das habe ich in ähnlicher Form wiedergefunden. Stöckli ist so der Altersruhesitz auf so einem Bauernhof, wo dann die Eltern abgeschoben werden, wenn die Jungen den Hof übernehmen.
Ach, okay.
Das wurde aus 1800 irgendwas, wurde gigantisch renoviert und ich wohne da wirklich irgendwie zwischen Kühen und Schafen.
Okay, das klingt super idyllisch.
Genau.
Handel fasziniert mich, weil?
Es immer wieder was Neues gibt. Handel ist Wandel, also ich habe schon einiges erlebt und man denkt, man hat immer schon alles gesehen, aber es gibt immer was Neues. Also die Fragestellung, wie gehe ich mit Ware um, die sich zum Beispiel selbstständig vermehrt, im Fischbereich, zum Beispiel im Aquarium, wie kann ich Bestände verwalten? Ich habe Schwarmrabatte für Tiere, die man vielleicht besser im Schwarm verkauft werden oder Obst und Gemüse, was in Kilogramm eingekauft wird und ein Stück verkauft wird und so weiter, stationär, online und aber im Hintergrund immer so eine Maschinerie, die so perfekt laufen muss, damit die Ware beim Verbraucher landet.
Mhm.
Das macht das Ganze interessant.
Der Handel in der Schweiz und in Deutschland unterscheidet sich.
Mit einem Lächeln in den Preisen und der Währung. Also mal so gesehen, aber Spaß beiseite, es ist eine andere Struktur in der Schweiz. Also die Kaufkraft ist größer. Wenn ihr mal in der Schweiz seid, wenn du mal in der Schweiz bist, dann merkt ihr das. Selbst in eher kleinere, unabhängige Geschäfte, regionale Ware, der Schweizer steht auch auf Schweizer Ware. Und dabei sind, sagen wir, die Ladenöffnungszeiten sind da wirklich restriktiver als in Deutschland. Die neuen Technologien, so im Zahlungsverkehr, da gibt es so Mehrwert so auf wirklich so Einsatz kontaktloser Kartenzahlung mit NFC zum Beispiel wird dort gesetzt. Und sagen wir, wenn man es mit Onlinehandel anguckt, aber auch im stationären Handel gibt es eine Menge Plattformen, die auch diese regionalen Waren anbieten, wie zum Beispiel Hofläden im stationären Bereich oder so Erzeugergemeinschaften, die das machen. Der letzte Punkt ist so Logistik. Ich glaube, die Schweiz, also man kennt das, das sind eher dann auch viele ländliche Gebiete neben den großen Ballungszentren. Und vor allem, wenn man dann im alpinen Bereich dann ländliche Gebiete irgendwie versorgen muss, dann ist das eine riesige logistische Herausforderung. Auch wenn die Schweiz an für sich relativ klein ist, aber es ist doch, sag mal, sehr anspruchsvoll in dem Umfeld.
Glaube ich. Ihr schreibt, eure Lösungen verschaffen euren Kunden in der Digitalisierung eine dauerhafte Nasenlänge Vorsprung. Welche Anforderungen stellen denn Händler oder der Handel an ein ERP-System und wie hat sich das in den letzten 20 Jahren verändert?
Gute Frage. Wie viel Zeit haben wir?
Fang mal an. Aber, mal gucken, ja, wann genau. Ich dich unterbreche.
Genau, ich fange mal an, was gleich geblieben ist. Also ich glaube, die Grundbedürfnisse, die hohe Prozessabdeckung, Performance und Stabilität, das, glaube ich, hat sich nicht geändert. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wir bewegen in diesem Umfeld eine Unmenge von Waren, eine Unmenge von Daten erzeugt und das am besten 7x24 Stunden in möglichst gleichbleibender Qualität und ohne Störung. Die Unterschiede, sag mal, was ich erlebt habe in der Zeit, ist, sag mal, so ein paar Punkten: Individuallösung und Standard beziehungsweise Best Practice. Also früher, so in der Anfangszeit, hat man eher so Systeme konfiguriert, stark an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Im besten Fall damals auf Basis eines Standardsmodell. Da waren so Analysephasen, so bei unseren ersten Kunden, das waren relativ große, die Rewe zum Beispiel oder Coop, Schleswig-Holstein damals noch. Da hat man irgendwie eine Analysephase von 12 Monaten gehabt, dann wasserfallmäßig irgendwo mit der Umsetzung begonnen und sich dann gewundert, dass dann nach 1,5 Jahren die Prozesse nicht mehr passen oder auch wieder geändert werden müssen. Und heute ist das alles noch schneller geworden. Zeiträume sind kürzer, verfolgt eher einen agilen Ansatz man ist eher bereit, dann auch wirklich dort auf Standard oder Best Practice zu setzen und den zu akzeptieren. Das ist so der eine Punkt, der anders ist.
Werbung. Werde mit uns Retail-Expert. 5 Tage Handelsexpertise aus Forschung und Praxis. Unsere Weiterbildung zum EHI Retail-Expert startet ins 4. Jahr. Wenn du dir schon mal einen zahlenbasierten 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen wolltest, dann melde dich für unsere Weiterbildung an. Es erwartet dich ein kurzweiliger Mix aus Studienergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und Gastbeiträgen von ManagerInnen aus dem Handel. Alle Infos, Alumni-Stimmen, Schedules, Speaker und Anmeldungen auf unserer Webseite www.ehi-lab.org. Den EHI Retail Expert gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, abgestimmt auf eure Bedürfnisse und Fragestellungen. Inwiefern vielleicht kann man als ERP-Systemanbieter agil sein?
Also man kann agil sein, also das zieht schon den ganzen Prozess, das geht schon bei der Aufnahme los. Also man geht heute hin und definiert zum Beispiel, geht damit los, dass ich habe eine Aufgabenstellung, du setzt dir ein Budget und sagst die Minimalziele, die du damit erreichen willst. Also fängst du mit so einem MVP an und sagst, okay, und wir definieren alle 2 Wochen in Sprints, sagen wir mal, das Ergebnis und können dann so monatsweise steuern, okay, wollen wir da weitermachen, wollen wir das irgendwie anders haben? Auch mit dem Gedankengang, dass vielleicht nicht alles zu 100% beschrieben ist von Anfang an, was man da erreichen will. Das ist ein Trend, da muss der Kunde mitspielen, da muss ein riesiges Vertrauen da sein zwischen dem Anbieter und dem Kunden. Aber wir merken immer mehr, dass gerade wenn so eine Beziehung entsteht, dass das eine optimale Art ist, gemeinsam miteinander zu arbeiten. Nicht vorher alles zu 100% dort zu beschreiben.
MVP und Sprint klingt auch sehr nach Scrum. Aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, auch noch einen zweiten Punkt machen.
Ja, genau. Also es gibt noch ein paar Punkte. Der vorige Ansatz war gewesen, so One Fits All. Das sind so die riesigen Monolithen, ERP-Systeme. Ich verschlage alles in einem System. Und irgendwo so dieser Best-of-Breed-Ansatz. Und wir haben schon relativ früh auf diesen Best-of-Breed-Ansatz gesetzt und haben einfach schon immer andere ERP-Komponenten so eingesetzt und zugekauft und auch kombiniert. Ich glaube auch nach wie vor, dass das der richtige Ansatz ist. Heute sagt man vielleicht nicht Komponente, sondern man nutzt gewisse Services, also eine serviceorientierte Architektur. Aber immer noch so, man muss heute nicht mehr alles selbst bauen. Es gibt super Lösungen, es gibt kompetente Marktbegleiter, wo man die Lösung optimal kombinieren kann. Das aber fordert aber auch eine Offenheit in der Anbindung. Das heißt, dort wird mehr Wert drauf gelegt, dass dein System einfach entsprechend offen ist und die anderen Systeme anbinden kann. Schnittstellen ist jetzt kein Unwort mehr, um es mal so zu sagen.
Aber das war's mal.
Das war's mal, ja, genau. Um Gottes Willen, Sie haben Schnittstellen. Nein.
Okay.
Also das sind Punkte, glaube ich, das hat sich geändert. Und der letzte Punkt ist so der Trend zur Einfachheit der Anwendung. Früher war es so, man hat die Masken voll gepumpt und hat dort irgendwie noch weitere Features reingemacht. Und heute ist eher das Gegenteil der Fall, wo man sagt, man will eigentlich keine überladenen Oberflächen mehr. Man löst das heute unter UX-Gesichtspunkten. Das heißt, man optimiert nicht nur die Oberfläche, sondern auch den Prozess hinten dran. Man fragt sich, was will der Anwender eigentlich erreichen? Und sucht so, sagen wir mal, eine einfache und zweckmäßige Lösung für den Anwender. Ob man die mehr findet, ist die andere Frage. Aber das waren so die Hauptpunkte aus meiner Sicht, die sich gerade in den letzten Jahren massiv geändert haben.
Vielleicht das mit dem UX ist vielleicht auch deswegen, weil wir durch die Digitalisierung viel mehr Anwender auf Handelsseite zum Beispiel haben in jedem Bereich. Ne? Vielleicht gab es früher weniger Anwender, die was mit Technik, sag ich mal, zu tun hatten. Du hast das ja gerade schon, diese Stichworte Vertrauen und Beziehung gegeben. Ich habe mir so gedacht, wenn ich mich für ein ERP-System entscheide, ist das ja schon auch eher wie so eine Hochzeit, die hoffentlich lange hält und keine kurze Liaison. ERP-Projekte sind oft große Projekte, so wie ich das aus Gesprächen mit Händlern kenne, die auf viele Jahre angelegt sind und tief in die Unternehmensstrukturen eingreifen. Ich kenne das auch. Wir haben ja auch ein großes System, mit dem wir in CRS unsere Daten verwalten. Wenn wir das ändern würden, das wäre ein Riesending. Da wäre jeder von betroffen. Was bedeutet das für eure Kundenbeziehungen? Was habt ihr, wie würdest du die charakterisieren?
Also prinzipiell zum Stichwort Hochzeit kann ich mitreden. Ich bin seit 35 Jahren verheiratet, also insoweit weiß ich, was es bedeutet.
Herzlichen Glückwunsch, das ist lang.
Ja, genau. Und es funktioniert. Also insoweit, aber das, man kann das ERP-Geschäft schon damit vergleichen. Es gibt so drei Dinge, glaube ich, die da wichtig sind dabei. Und das kann man sicherlich auch mit einer Partnerschaft vergleichen. Es ist eine Kombination aus Produkt und Partner. Das ist für mich der erste Punkt. Das ist ein gutes Produkt, benötigt auch einen guten Partner und umgekehrt. Und ein super Produkt mit einem schlechten Partner und einen guten Partner mit einem schlechten Produkt. Beides funktioniert nicht. Und das muss passen. Man braucht nicht das Beste von beiden, aber die Kombination muss top sein. Und das heißt, Menschen und Mitarbeiter machen einen großen Teil vom Geschäft aus. Und ja, ich glaube, da braucht man nette und kompetente Menschen auf beiden Seiten. Und letztendlich muss das Ganze Spaß machen. Das zweite ist Vertrauen, das habe ich schon angesprochen. Das schafft man durch Verbindlichkeit auf beiden Seiten. Und Verbindlichkeit heißt auch mal zuzugeben, wenn das nicht gut läuft und dann auch mal offen Fehler einzugestehen. Und das erfordert von beiden Seiten eine Offenheit und Transparenz. Auch etwas, was eine gute Beziehung ausmacht und was auch eine gute Geschäftsbeziehung ausmacht. Weil man ist locker in unserem Umfeld, sagen wir mal, bis zu 10 Jahre dabei. Also ganz konkret, wir haben mit Rewe Dortmund eine Partnerschaft, die schon über 20 Jahre geht. Und zum Schluss, damit es irgendwie nicht langweilig wird, muss eine Beziehung immer wieder neue Impulse bekommen. Also das heißt, man muss sich da weiterentwickeln. Das heißt, wir brauchen neue Features, wir müssen neue Sachen integrieren. Da geht es in Richtung BI, wir haben ESL oder Innovation wie KI. Und letztendlich möchte man ja auf den Partner stolz sein. Man freut sich auf den Kunden, für den Kunden, wenn der eine Expansion macht und Mensch, top, der hat auf unser System gesetzt. Und auf andererseits freut sich aber auch der Kunde, der sagt, Mensch, ich habe den richtigen Partner, guck mal, was der alles macht und wie der auf dem Markt unterwegs ist. Ich glaube, die drei Punkte, glaube ich, sind dort wichtig im Umfeld, in dieser langjährigen Beziehung, die wir da eingehen.
Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, im Vorgespräch habe ich auch gefragt, was ist euer USP? Und du hast gesagt, wir sind nett. Aber dann,
ja,
und dann,
das ist eines unserer USPs, genau.
Genau,
ja.
Dann hast du es ja auch ausgeführt, dass ihr nah dran seid und dass ihr einfach in einem sehr kollegialen Austausch seid, weil man, glaube ich, auch einfach viel miteinander zu tun hat. Ne? Und wir alle wollen irgendwo eine gute Zeit haben, was gar nicht zu unterschätzen ist. Was sind denn so klassische Kundencases bei euch?
Da hole ich ein bisschen aus, wenn es erlaubt ist, Caro.
Also ich gucke auf die Uhr.
Sehr schön, tick-tack. So am Anfang haben wir relativ große Kunden gewonnen, so aus dem finanzierten Einzelhandel. Das war so der Punkt, also eher so Vollsortimente. Und da haben wir unsere Systeme so eine gewisse Feuertaufe bekommen, weil es waren wirklich Umsatzgrößen und sind nach wie vor noch Umsatzgrößen in Milliardenhöhe, bis zu 1000 Filialen und so weiter. Und da musst du eine ganze Menge tun, damit das alles irgendwie funktioniert. Auch da haben wir viel Lehrgeld bezahlt, aber das waren so die Anfänge. Und so ein Kunde deckt im Regelfall auch zwei Handelsstufen ab. Also vom Großhandel über den Einzelhandel bis hin zum Endkunden. Also du hast die komplette Prozesskette und auch Wertschöpfungskette im System drin, inklusive Logistik und so weiter. So im Laufe der Zeit, weil so viele ganz große Kunden gibt es nicht und wir haben ja leider Gottes auch noch ein paar Marktbegleiter. Das heißt, wir haben auch kleine Kunden dann auch gewonnen. In Spezialmärkten kam dann dazu Tierbedarf, Sonderposten, Getränke und so weiter. Und da haben wir auch Prozesse und Module angepasst. Und jetzt begleiten wir so Kunden auf diesem Weg von der Expansion von 10 bis 20 Filialen zu über 1000 Filialen. Bei unter 10 ist bei uns eher schwierig, da sind wir zu groß dafür. So ein Beispiel vielleicht aus dem Kundenumfeld, die sich super entwickelt haben mit so was Sonderpreisbaumarkt, kann ich hier nennen, haben eine langjährige Partnerschaft. die aber begleitet von knapp irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr richtig auswendig, von 40 Märkten oder sowas auf heute über 350 mit Expansion, mit Franchise-Konzept und so weiter. Das fand ich eine super Story. Und wir hatten sicherlich aber in den vergangenen Jahren auch nicht immer sehr gute Zeiten, sondern man hat sich immer zusammengerauft und hat gesagt, wie gehen wir den Weg weiter? Wenn man jetzt heute mal weiter guckt, wie heute der Markt aussieht und heute kommen so weitere Cases dazu, weil einige Kunden stehen an der Ablösung vom Zentralsystem, trauen sich nicht ganz richtig und sagen, Mensch, aber wir haben da einen Monolith drin, funktioniert noch, aber eine Filiale habe ich hier, ein paar Herausforderungen. Und da schreiten wir dann auch ein, wo man sagt, Mensch, komm, wir können damit anfangen, wir müssen also nicht mehr ein Big Bang machen heute. Man sagt, man löst jetzt alles ab. Und dann man optimiert zum Beispiel erstmal Prozesse in der Filiale, bei der Inventur fängt man an oder bei den Wareneingängen, die man dort macht. Oder sagen wir mal Kunden, die auch gerade jetzt zuletzt haben einen gewonnen, der einen Einstieg gesucht hat in den deutschen Markt, der mit ein paar Filialen angefangen hat und jetzt in die weitere Expansion gehen will und halt ein vernünftiges System sucht, einen vernünftigen Partner sucht. Das sind so die Cases, aber hauptsächlich in den Branchen Food, Non-Food, Vollsortiment, filialisierter Einzelhandel.
Und im europäischen Raum?
Ja, also Konzentration ist schon auf dem deutschsprachigen Raum. Also unsere Kunden gehen mit unseren Systemen raus. Mhm. Und klar, als Schweizer musst du auch mehrere Sprachen und auch mehr unterstützen. Das ist schon so. Aber da ist unser Fokus, liegt auf Dach. Mhm. Und wenn jemand da raus will, ja, gehen wir mit. Aber im Großen und Ganzen letztendlich sind wir dort in diesem Raum tätig.
Dann ein Thema, was du ja auch schon angedeutet hast, das ja auch durch Corona total stark gepusht wurde, nach wie vor gefragt ist, sind eben diese sämtlichen Omnichannel-Services. Stichwort Connected Retail. Wie unterstützt ihr da eure Kundinnen und Kunden?
Also du hast schon angesprochen. Also wir haben so die ganze Bandbreite gemacht. Wir haben in dieser Zeit haben einige unserer Kunden einfach dort auch gemerkt, dass sie glücklicherweise es aber auch einen Online-Bereich hatten. Wir haben Click und Collect gemacht. Das war ein großes Thema. Mit Abhol, eigenem Zustellservice, haben wir eine Click-Delivery-App noch dazu und die in Kombination, wo du deinen eigenen, auch Fuhrpark beziehungsweise oder Dienstleister einsetzen kannst mit einer Lösung, um die Ware dann zuzustellen. Haben wir wirklich einige Apps entwickelt und auch die Prozesse vor allem in der Filiale optimiert, also wie schnell wird kommissioniert und so weiter. Da haben wir eine ganze Menge getan in dieser Schiene. Ein weiteres Thema, was man meistens dann vergisst, ist so die nahtlose Anbindung der Warenwirtschaft in der Zentrale und in Filialen mit den Shop-Systemen der Kunden. Also wenn du irgendwo was bestellst, möchtest du auch, dass die Bestände im Regelfall stimmen, dass du auch wirklich sagen kannst, ich kann da hinfahren, kann was holen oder es ist auch wirklich was da. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass wir einige Projekte gemacht haben in diesem Umfeld und dass wir immer gemerkt haben, dass wir so eine Lücke hatten in unserem Angebot im E-Commerce-Bereich. Und seit 2 Jahren haben wir jetzt ein eigenes E-Commerce-Team aufgebaut. Haben jetzt erstmal Projekte im Konzern realisiert, B2B und B2C, und werden die auch dann in den Folgejahren dann auch zukünftig für den Markt anbieten.
Wie ist da so deine Einschätzung? Ich meine, wir hatten den Lockdown, Gott, das ist schon über 4 Jahre her, und plötzlich war so, wir brauchen jetzt Click and Collect, wir brauchen jetzt Videoberatung. Also ne, plötzlich war dieser Need da. Ist das jetzt so, also bei euren Kunden, dass das jetzt genauso wichtig ist wie während Corona oder ist das wieder so vernachlässigt und man konzentriert sich wieder so auf das typische stationäre Geschäft?
Ich glaube, man hat gesehen, wenn man es nicht hat, wird man untergehen. Also insoweit aber ganz eindeutig bin ich persönlich der Meinung, was ich auch sehe von den Kunden, dass auch mal der Fokus wieder auf andere Dinge gelegt wird. Mhm. Also man muss sich einfach die Umsatzentwicklung angucken und auch sag mal die letzten Veranstaltungen, letzten Kundenfeedbacks, wo man einfach merkt, jeder Trend eher wieder hin zu sagen, hey, lass es uns einfach machen, lass es uns stationär machen. Und ich sage mal so, die Renaissance der Filiale und die Renaissance des stationären Handels. Der Fokus wurde anders gesetzt mal, aber ich glaube, jetzt besinnt man sich wieder zurück und sagt, hey, schau, wir brauchen die Standorte draußen und wir müssen eine vernünftige Kombination hinkriegen. Und ich glaube, das pendelt sich jetzt langsam wieder ein.
Ja, auf jeden Fall. Also spiegeln ja auch die Zahlen. Ne? Der stationäre Handel ist erstarkt. Wie wird sich deiner Meinung nach der Einzelhandel durch KI und IoT weiterentwickeln? Was habt ihr da für Anwendungsfälle?
Prinzipiell zu KI, das kommt nicht von mir, aber ich möchte es gerne zitieren. Ich finde das so von Vergleich her, finde ich das so einen weiteren technologischen Meilenstein, wie so Einführung Internet oder Smartphone. Ich fand das ganz interessant, wenn man sich mal vorstellt, was da gerade passiert. Ich glaube aber, dass wir da am Anfang noch stehen und so wie überall überschätzen wir teilweise die Fähigkeiten und erproben etwas, aber ich glaube, nicht alle Ansätze bringen aus meiner Sicht wirklich was. Also man ist da noch am Experimentieren. Was wir da machen, sind Wir gehen erstmal bei unseren eigenen Mitarbeitern, haben wir geguckt bei der Bearbeitung von Incidents, also durch KI, sagen wir mal, das vorhandene Wissen schnell zur Verfügung zu stellen über Spracheingaben oder intelligentes Suchen. Bei unseren Kunden haben wir so im Bereich so Nachfolgeersatzartikel, also bei der Unterstützung der Pflege anhand von Mustererkennungen, dass die schneller zuordnenbar sind. Loss Prevention, wenn es um die Vermeidung von, ja, wie soll man sagen, Kassendiebstahl und sonstige Dinge, genau, oder generell, genau, ist ein nettes Wort, die Inventurdifferenzen geht. Auch durch Mustererkennung zu finden, woran kann es liegen. Oder ganz konkret, auch im Fall Wareneinsatzbewertung mit Preisfindung, also wie kann ich bei einem Mix von verschiedenen Waren, wo ich nicht unbedingt irgendwo eine Bestandsbewertung machen kann, wie kann ich daraus auf einen Einsatz schließen und dann einen vernünftigen Preis finden? Und bis hin zu so dokumentenbasierten Chatbots, wo man im Agrarbereich zum Beispiel machen, das ist noch eine ganze Geschichte, wo man auf ein vorhandenes Wissen aufsetzen kann und kann dann, sagen wir mal, dort auf ein geprüftes Wissen zugreifen und kann dann relativ schnell auch Antworten geben, ohne dass man jetzt irgendwie riesige Dokumentensammlungen durchsuchen muss. Das sind konkrete Themen, wo wir mit unseren Kunden arbeiten. Das sind kleine Beispiele, wo man sagt, eher so, ich nehme es mal auch MVPs, wo man sagt, Mensch, probier was aus, bringt es etwas? Und das sind schöne Punkte, weil glücklicherweise hat bislang alles funktioniert. Also Leute machen sich Gedanken drüber. Wir sagen, hey, wir stellen ein kleines Team zusammen und probieren aus, ob wir das in gegebener Zeit erreichen. Und das sind meistens irgendwie ein paar Wochen. Kann man relativ schnell das Ergebnis sehen und überlegt dann, ob man weitermacht. Da sind wir so dran.
Ja, ich bin gespannt, wie dieses KI-Pflänzchen in den Handelsunternehmen wachsen wird. Also bei vielen ist es noch auf so einer MVP-Ebene, würde ich sagen. Ne? Aber das, ja. Das wird spannend, das zu beobachten, was KI für Auswirkungen hat. IoT, wolltest du da noch was zu sagen? Oder?
Da konzentrieren wir uns auf den Themenkreis, so ein bisschen verbesserte Kundeninteraktionen. Also wir haben auch einen eigenen Bereich, wo wir ESL schon seit langem irgendwie dort, also die elektronischen Shelf-Labels dort irgendwie mit anbieten. Und da geht es eigentlich darum, dass wir da im stationären Handel hauptsächlich irgendwie, klar, Kunden irgendwie unterstützen bei der Produktinformationssuche, Prozessunterstützung. Und damit irgendwie personalisierte Einkaufserlebnisse zu ermöglichen. Mhm. Das ist so der Punkt, wo wir uns darauf fokussiert haben. Da gibt es eine ganze Menge letztendlich irgendwie, also Food Waste zum Beispiel, irgendwie dort irgendwie zu reduzieren durch den Einsatz und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich ein paar schöne Beispiele, wo wir aber, sagen wir mal, zum Beispiel dieses IoT-Device als Mittel zum Zweck sehen.
Dann gibt es ja auch noch so E-Com-Trends wie Live-Shopping, Virtual Commerce, Quick Delivery. Wie integriert ihr solche Themen in eure Lösungen?
Ich formuliere es mal nett. Also ich sage mal so, bei den Themen Live-Shopping und Virtual Commerce nehmen wir keine Early-Mover-Position ein.
Okay. Ja,
also es gibt, ich bin speziell beim Virtual Commerce etwas skeptisch. Und ich sage, der Gesamttrend geht auch irgendwo hin im Handel wieder. Also wenn du mit unseren Kunden redest, dann wieder zur Einfachheit und zum stationären Handel. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, also wird viel geredet drüber, könnte sein, dass es ein Trend der Zukunft. Ich glaube so nicht ganz, dass da was passiert, so in dieser Schiene. Bei Quick Delivery, da sehe ich eher etwas, das ist mal heute schon dran, also die Zeiten werden immer knapper, du versuchst immer weiter nach vorne zu gehen, im Lieferfenster immer das kürzer zu machen und da haben wir, glaube ich, schon von den Systemen her die Möglichkeit, die Voraussetzungen zu erfüllen, also von Bestandsinformationen über die Click-Collect, Delivery-App und so weiter. Ich glaube, da können wir ganz gut mithalten. Ich glaube, das wird auch zunehmen, dieser Trend.
Gut. Ich freue mich, dass wir auch noch über einen ganz konkreten Case sprechen. Eine App, die ihr entwickelt habt, die Regio Goods App. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, also das ist jetzt nicht auf unserem Ideenschmiede gewachsen. Also kam ein Kunde auf uns zu und hat vorhin erzählt, bei der Einführung, was so der Unterschied ist zwischen Schweizer Handel und deutschen Handel. Man geht dort irgendwo wirklich so eher auf regionale Sortimente. Man möchte dort regionale Sortimente aufnehmen und möchte mit lokalen Lieferanten zusammenarbeiten. Das ist mal so eine Grundidee. Also das macht man schon
LEH,
heute.
Im LEH, ne? Hauptsächlich.
Im LEH, ja, genau, ja. Genau. Also auch im stationären Handel im Bereich. Man hat also dann in eher kleinen Läden. Das zieht sich aber auch, sag mal, bei unseren deutschen Kunden hin. Wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben einen großen Tankstellenkunden, wo es auch darum geht, hey, schau, wie kann jetzt so ein Betreiber, ein Franchise-Nehmer zum Beispiel andere Sortimentsbausteine aufnehmen und wie kann er die verwalten? Wenn du jetzt aber regionale Sortimente hast, da geht es wirklich um den Bienenhonig, um Eier, um vielleicht Bastelarbeiten, Wein, Wurstprodukte, egal was so, jetzt mal gerade in der Schweiz, der Landwirt vielleicht auch zur Verfügung stellt und der da im Dorf wohnt und da hat man so einen regionalen Bezug und sagt, ach, den kenne ich doch, der da was gemacht hat. Wenn wir so diese Dinge integrieren wollen, da gibt es immer wieder Herausforderungen. Also erst einmal, wie listet man überhaupt so ein Produkt? Mhm. Wie stellt man die Auszeichnung sicher? Wie geht man mit Prozessen um? Und mit denen, die man da onboardet, und das sind ja einfach strategische Entscheidungen, die so ein Unternehmen trifft, dann sagen, ja, wir setzen auf regionale Sortimente, merkt man, dass diese lokalen Lieferanten im Regelfall eigentlich kaum eine eigene Systemunterstützung haben. Um die, sagen wir mal, in so eine Maschinerie reinzubringen, sind die Schnittstellen, Bestell-, Liefer-, Nachschub, die Verrechnungsprozesse sind wahnsinnig aufwendiger. Und arbeits-, aber auch fehlerintensiv, weil du eine ganze Menge manuell machst. Mhm. Also draußen, wenn man hier über Personal redet, was eh immer knapper wird draußen, wir müssen dann auch immer gucken, ah, das kommt jemand vorbei und dann ist das Ding vielleicht nicht ausgezeichnet und stimmt die Beschriftung nicht, das geht nicht über die Kasse, das Regaletikett fehlt und so weiter und so fort.
Ja, man würde eigentlich denken, das ist eine coole Idee. Also ich würde denken, der Aufwand ist einfach zu hoch, deswegen würde man es nicht machen, weil es nicht rentabel wäre, ne? Weil es so minimal, also so individuell ist.
Genau. Was du natürlich damit erzielst, ist eine riesige Kundenbindung. Weißt, wenn sich das rumspricht letztendlich in dem Dorf, wo du sagst, hey, superklasse, also die fördern das Ganze, ja, und du machst damit Werbung, gehen die Leute natürlich auch gerne hin einkaufen, ja, und sagen, ja, der gehört ja zu uns, schau, der unterstützt uns hier lokal. Mhm. Und um diese, sagen wir mal, prozesstechnische oder um den Aufwand da zu reduzieren, da hat man dann sich ein Konzept überlegt, hat eine Web-App geschaffen, eine Plattform geschaffen für die Lieferanten, fürs Ladenpersonal und mit einer Integration zum ERP. Also wirklich, um den kompletten manuellen Pflege- und Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten, also Händler und Lieferant, irgendwie drastisch zu reduzieren und somit eine Chance zu geben, für kleine Lieferanten irgendwie eine Brücke zum professionellen Händler zu schlagen. Mhm. Ja. Inklusive Ablage von Dokumenten. Also im Regelfall ist so, ja, wer schreibt denn die Rechnung? Wo ist der Lieferschein und so weiter? Und du hast ja schon in einem größeren Unternehmen, wir reden da von einem Unternehmen, was circa auch 1000 Filialen hat, wo man das gemeinsam machen, also gehören zum Konzern dazu, wo man sagt, also da haben wir schon andere Prozesse hinten dran und die müssen einfach laufen, damit du das entsprechend irgendwie vernünftig abbilden kannst. Und fand ich ein klasse Projekt. Also sind wir gerade jetzt in der POC-Phase, also Proof-of-Concept-Phase. Das Ding ist soweit fertig und wir prüfen den Einsatz. Und ich glaube, das ist, wir haben es auch auf der Messe vorgestellt, und viele, die davor stehen und sagen, Mensch, das vielleicht muss ich ja nicht um den kleinen Bauern listen, sondern habe vielleicht ein paar andere Herausforderungen. Für viele unserer Interessenten und Kunden sagt, Mensch, das wäre etwas, wo wir auch Interesse dran hätten. Also finde ich eine ganz interessante Geschichte. Stützt den Trend zur Regionalität und zur Einbindung auch von kleineren Lieferanten.
Das würde dann auch heißen, also der Kunde, der das gerade testet sozusagen, dessen Idee das auch war, der hat über 1000 Filialen, hast du gesagt? Mhm.
Genau, also knapp 1000 Filialen, genau.
Das heißt dann auch, dass der in jeder Filiale theoretisch andere Regio-Produkte onboardet, oder?
Natürlich, ja. Genau. Mhm. Genau. Ja, also du hast mit anderen Lieferanten und sagen wir mal so, ein Lieferant kann er durchaus auch mal 2-3 Märkte in seiner Nähe irgendwo dort beliefern auch und wird auch informiert, wenn Nachschub gebraucht wird, kann auch dann vorbeigehen. Kann das, also es ist wirklich so eine Plattform mit einigen Prozessen drauf. Ja, bin gespannt. Also ich habe gehört, dass ja das Ladenpersonal ist draußen, die damit beschäftigt sind, das Ganze jetzt abzubilden. Da sind die ersten Freudentränen verdrückt worden, als sie gesehen haben, was die Lösung kann. Das freut mich natürlich umso mehr, dass man sagen, hey, also da haben wir wirklich einen Mehrwert geschaffen. Jetzt drücken wir die Daumen, dass alles so funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Aber das klingt total cool, weil das total viele verschiedene Stakeholder zusammenbringt und glücklich macht sozusagen. Und what comes next? Was hast du so auf dem Schreibtisch, auf der Agenda?
Ja, es ist eine größere Geschichte jetzt. Also wir haben also irgendwie die Entscheidung getroffen. Wir können jetzt zum relativ großen Konzern dazu, zu Finaco. Und wir werden ab 1.1.25 mit dem konzerninternen Dienstleister der Finaco Informatik unter dem Brand Bison fusionieren, also die beiden Firmen zusammenführen. Hier kommen neu dazu Infrastrukturdienstleistungen, wir haben ein eigenes Rechenzentrum, wir haben Field Support, wir haben unter anderem auch eine größere SAP-Dienstleistungsgruppe, weil wir im Konzern auch Produktionsunternehmen haben, die das machen. Und da sind wir gerade dabei, die Organisation festzulegen, das Portfolio zu schärfen. Und das wird auch für unsere Kunden, also im externen Markt, so unterscheiden wird das, ergeben sich damit auch so weitere Möglichkeiten. Und für uns ein spannender Schritt in die Zukunft. Das hat dann eine entsprechende Dimension angenommen auch. Und sozusagen wird es mir da nicht langweilig, um es mal so zu sagen.
Ja, das klingt spannend. Wenn man so einen starken Partner im Rücken hat, hat man natürlich auch nochmal ganz andere Spielräume. Okay, Florian, ich wünsche euch alles Gute für eure Projekte und hoffe, ihr habt noch viele Hochzeiten in Zukunft zu feiern mit neuen Kunden. Und viele Grüße in die Schweiz.
Ja, vielen Dank, Caro. Viele Grüße nach Deutschland und euch auch hier einen schönen Tag noch. Macht's gut.
Ja, das war Folge 111 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, mit Dienstleistern und Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen über aktuelle Projekte im Handel und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.